eine Feder.
Hast du schon mal mit deinem Nachbarn über Jesus gesprochen? Ja, da gibt es tatsächlich Leute, die nicken. Hast du schon mal mit deinem Nachbarn über Jesus gesprochen? Kennst du deinen Nachbarn überhaupt? Hast du vielleicht sogar eine ganz gute Beziehung zu deinem Nachbarn? Das ist was ganz Wertvolles. Das hat Luther in seinem Katechismus schon auch hervorgehoben, wie wichtig das ist, eine gute Beziehung zu seinem Nachbarn zu haben. Hast du schon mal mit deinem Nachbarn zusammen gegessen, getrunken, gegrillt? Mein Nachbar, der fragt mich ständig, wollen wir grillen? Oh, wenn ich so viel Zeit hätte zum Grillen mit ihm, hätte er sich wahrscheinlich längst bekehrt. Aber hast du schon mal mit einem Moslem über Jesus gesprochen? Ja, das ist ein Riesenthema im Moment. Denn wir haben ja nicht nur Christen, die verfolgt werden. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir für sie in der Verantwortung stehen. Wir haben auch ganz viele Muslime. Übrigens Muslime, die durch, sag ich mal, Muslime, wie auch immer sie sich selbst verstehen möchten, Muslime, die durch Muslime verfolgt werden, haben wir auch. Viele, die auf der Flucht sind oder eben die schon seit langem hier liegen. Hast du schon mal mit einem Katholiken über Jesus gesprochen? Oder mit einem, was auch, mit einem Buddhisten schon mal über Jesus gesprochen? Oder wer würde dir einfallen, wo du sagst, mit dem würde ich eigentlich gerne mal in Kontakt kommen, eine Beziehung aufbauen und irgendwie ins Gespräch über Jesus kommen? Die Frage ist, wie können wir heute allen alles werden? Katholiken, Muslime, Buddhisten, Nachbarn, welcher Art auch immer. Übrigens mein Nachbar, nur mal so als Beispiel, ja. Ich wohne in so einem mittelständischen oder wie sagt man, so einem gut bürgerlichen Wohngebiet da. Mein Nachbar auf der einen Seite hinten ist ein Kosovo-Albaner, sein Nachbar auch hinter mir Nachbar, also unsere Grundstücke stoßen an. Kosovo-Albaner, sein Nachbar ist ein Kroate, katholischer Kroate. Stellt euch das mal vor, was glaubt ihr, was da los ist? Ein paar Häuser weiter, Russen, Rumänen, alles Mögliche. Wie können wir heute allen alles werden, ohne den Inhalt des Evangeliums einfach anzupassen? Ich möchte uns dazu einen Text lesen aus dem 1. Korintherbrief, Kapitel 9, die Verse 19 bis 23. Da schreibt Paulus: Ich bin also von allen unabhängig und ich habe mich, oh ne, warte mal, das müssen wir weit weg machen, Entschuldigung, weil das ein falscher Text ist und das ist immer schlecht, wenn man was anderes liest, als was man hört. Ich lese das nach der Basisbibel. Ich muss sehr empfehle. Ich bin also von allen unabhängig und habe mich freiwillig zum Diener für alle gemacht, sagt Paulus. Auf diese Weise will ich immer mehr Menschen gewinnen. Für die Juden lebe ich wie ein Jude, so will ich die Juden gewinnen. Für die, die das Gesetz befolgen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz befolgt. Und das, obwohl ich selbst nicht mehr unter dem Gesetz unterworfen bin. So will ich die gewinnen, die das Gesetz befolgen. Für die, die das Gesetz nicht kennen, lebe ich wie jemand, der das Gesetz nicht kennt. Und das, obwohl ich keineswegs ohne das Gesetz Gottes lebe. Vielmehr lebe ich nach dem Gesetz von Christus. So will ich die gewinnen, die das Gesetz nicht kennen. Für die Schwachen bin ich selbst schwach geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Für alle bin ich alles geworden, um wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich für die gute Nachricht, denn damit ich selbst Anteil bekomme an dem, worum es in ihr geht. Das alles tue ich für die gute Nachricht, damit ich selbst Anteil bekomme an dem, worum es in ihr geht. Hört ihr in dem letzten Satz diese Wechselwirkung, das alles tue ich, um Anteil, also für andere, um selber Anteil am Evangelium zu bekommen, also an dem, was das Evangelium eigentlich wirkt. Bald feiern wir wieder Pfingsten, wir sagen dann immer, ja, wir müssen den Heiligen Geist in unser Leben hineinlassen. Wie tun wir das denn eigentlich? Indem wir unsere Herzen öffnen, richtig. Aber was dann? Den Heiligen Geist erlebe ich dann, wenn das, was Gott mir schenkt, ich konfrontiere mit der Wirklichkeit meines Nachbarn, mit dieser Welt, mit Muslimen und so weiter. Wenn ich mich mal darauf einlasse, dann erst erlebe ich das Wirken des Heiligen Geistes. Wenn das, was uns heute hier in diesem Gottesdienst bereichert, uns raustreibt hin zu den Menschen, um Anteil am Evangelium zu bekommen, heißt ja, nur hier alleine heute Morgen haben wir noch gar keinen Anteil am Evangelium, an der guten Botschaft. Es ist ja eine gute Botschaft für die Menschen, die wir gewinnen wollen, wie Paulus sagt. Paulus ist kein Wendehals, sondern Paulus ist frei, anderen zu dienen oder anders gesagt, ihnen nahe zu sein. In der Gemeinde in Korinth macht Paulus sich dadurch verdächtig und sehr unbeliebt, dass er mit allen gut kann. Er ist für alle Gruppen offen. Er kann mit den Juden gut. Auch nachdem etliche Juden an Jesus als den auferstandenen Sohn Gottes glauben, halten diese Juden am Gesetz und an den Vorschriften fest. Paulus respektiert das Gesetz. Er war ein Lehrer des Gesetzes. Er respektiert das. Er unterstellt sich selbst dem mosaischen Gesetz, der Tora, also den 10 Geboten und so weiter. Er unterstellt sich dem mosaischen Gesetz um der Juden willen. Die Juden, also auch die Christen wurden, sie sehen sich immer noch an das Gesetz gebunden. Was sie nicht erkennen können, ist, dass das Gesetz sie letztlich, nur das Gesetz sie letztlich nicht zu Gott bringt. Trotz Gesetz sind sie von Gott getrennt. Sie bleiben also in der Selbstrechtfertigung und in dem, was in jeder Form von Entschuldigung, Selbstentschuldigung stecken. Der Glaube an Jesus hat Paulus frei gemacht, das Gesetz als Evangelium zu verstehen, als eine gute Botschaft Gottes. Der Glaube an Jesus hat Paulus frei gemacht, befreit, denen, die unter dem Gesetz leben, wie einer zu werden, der selbst dem Gesetz untersteht. Und so kann er diesen Menschen die Brücke bauen zum Frieden mit Gott, zur Versöhnung mit Gott. Gleichzeitig aber sitzt Paulus auch am Tisch mit den Nichtjuden. Und dabei achtet Paulus nicht auf jüdische Gesetzesvorschriften. Die Heiden sind ohne das Gesetz von Gott getrennt. So wie die Juden mit Gesetz letztlich von Gott getrennt blieben. Die Heiden sind ohne Gesetz von Gott getrennt. Wie sollte Paulus also ihnen gegenüber jetzt einen Umweg machen und sie erst an ein Gesetz binden, das sie ja doch nicht rettet? Der gebildete und der geachtete Paulus, er kann auch mit den Schwachen, er kann auch mit den Niedrigen, er kann auch mit den Verachteten gut. Nochmal, der gebildete und sehr geachtete Paulus, er kann mit den Geringsten gut. Er war auch für Menschen da, die am Leben gescheitert waren. In seiner Verkündigung hat Paulus sich auf diese Menschen eingestellt. Es geht ihm nur darum, wenigstens einige zu gewinnen. Nicht für sich persönlich, nicht als seine persönlichen Anhänger. Paulus will die Menschen für Jesus gewinnen. Das Evangelium von Jesus hat sich ihm als das Wort vom Kreuz ganz tief eingeprägt. Der, den er bis aufs Blut der Christen verfolgt hat, der ist ihm, Paulus, als der Auferstandene begegnet, ihm entgegengetreten und hat ihn total umgedreht. Das, was er selbst, also Paulus, das, was Paulus selbst als eine Irrlehre, als ein Eifer, Miteifer bekämpft hat, dass Jesus der gekreuzigte Sohn Gottes gewesen sein soll und dass er aus dem Tod auferstanden sein soll, das hat sich ihm als das heilsame Wort vom Kreuz ganz tief eingeprägt. Und nun steht Paulus ganz im Gesetz Gottes, genauso wie Jesus es für ihn gültig gemacht hat. Paulus steht im Gesetz der Liebe. Wie heißt das Jahresthema hier? Liebe hoch 4, ne? Paulus steht im Gesetz der Liebe. Paulus trägt fortan den Willen Gottes als seinen eigenen Willen in sich, nämlich, was ist der Wille Gottes? Die Menschen zu lieben. Mensch zu werden, menschlich zu werden und im Namen Gottes Menschen zu lieben. Und darum kann Paulus das Vertrauen der verschiedenen Gruppen gewinnen, weil er sie liebt und seine Liebe nicht an irgendwelche Bedingungen bindet, ob jemand nun gerade so gestrickt ist, wie er persönlich gestrickt ist und so tickt, wie er tickt, theologisch oder persönlich oder wie auch immer. Paulus ist dabei nicht um das eigene Ansehen bemüht. Vielmehr ist Paulus beseelt von der Aufgabe, anderen zu verkündigen, was ihn selbst ganz erfüllt. Christus hat sich ihm eingeprägt und hat ihn bevollmächtigt. Er sagt, nun lebe nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Paulus ist frei, weil er sich an Jesus bindet. Das ist etwas, das kriegen wir immer nicht zusammen. Freiheit und Bindung kriegen wir nicht zusammen. Deswegen leben wir in einer so missverstandenen Freiheit und Verantwortungslosigkeit und Bindungslosigkeit und Unfähigkeit. Und am Ende haltlos. Paulus lebt als wahrhaft freier Mensch, indem er auf Jesus hört, auf seinen Willen. So ist Paulus ganz frei, sich auf andere einzulassen und anderen zu dienen. Um das zu verstehen, da müssen wir uns wie Paulus an Jesus orientieren. Wo waren wir denn jetzt? Irgendwas habe ich hier falsch gemacht, Entschuldigung. Nee. Irgendwas ist hier durcheinander geraten. Tut mir leid. Lassen wir es weg. Ist besser. Das Vorbild an Jesus orientieren. Aha, wo kommt das denn auf einmal her? Künstler. Wow. Danke. Das Vorbild des wahrhaft freien Menschen, der frei ist, allen alles zu werden, Jesus. Nochmal wirklich als Erinnerung, ich meine, wir reden hier von Jesus, Leute. Das ist unser Thema, nicht wir selbst. Jesus ist unser Thema. Jesus zeigt sich und Jesus handelt als der wahrhaft freie Mensch. Weil er ganz von Gott abhängig ist und ganz auf Gott hört. Besonders im Johannesevangelium wird ja diese Beziehung sehr deutlich, wenn Jesus sagt, wie ich höre, so urteile ich. Wie Gott mich gelehrt hat, so rede ich. Also wie ich höre, so urteile ich. Wie Gott mich gelehrt hat, so rede ich. Diese Art, allein von Gott abhängig zu sein, sich also im eigenen Urteil zurückzuhalten, hat im Leben Jesu ganz weitere Kennzeichen. Er ist zum Beispiel unbestechlich. Jesus kann von seinen Gegnern nicht manipuliert werden aufgrund von Vorurteilen, die er haben könnte. Wisst ihr, was eine Riesennot in unserer Gesellschaft ist und auch, ich sag mal, auch in unseren Gemeinden? Wisst ihr, was eine unglaublich zerstörerische Macht hat? Und das hat mir vor kurzem eine Handwerksmeisterin oder so gesagt, die gar nicht mit unseren Gemeinden zu tun hat, dass wir ständig bewerten. Wir sind mit jedem Blick, mit jedem Kontakt, wir sind ständig am Bewerten. Und wir machen Urteile abhängig von unserer Bewertung. Und wir machen Möglichkeiten abhängig von unserer Bewertung. Jesus kann von seinen Gegnern nicht manipuliert werden aufgrund von Vorurteilen, die er haben könnte. Man kann ihn auch nicht bestechen, weder durch Drohungen noch durch Schmeicheleien. Er war sich dessen bewusst und wir sind uns heute auch dessen bewusst. Er war sich dessen bewusst, dass es zwischen denen, die ihn verhörten, ein ganzes System gegenseitiger Schmeicheleien gab. Und damit wurde die Maschine des sozialen Verhältnisses geschmiert. Wir kennen das heute nur zu gut. Jesus hätte teilhaben können an dieser Austeilung von Ehrenbezeugungen, wenn er sich ihnen gleichgestellt hätte. Aber wie ein alttestamentlicher Prophet erklärt Jesus, was Gott mich lehrt, das will ich verkündigen. Das heißt, dass er den Schwankungen und den den Schwankungen der öffentlichen Meinung nicht folgt. Er ist unbestechlich, er ist verlässlich, er ist ein Fels. Und zudem macht Jesus seine Botschaft den Leuten nicht schmackhaft, indem er sie verändert, indem er sie mit im Inhalt reduziert, sodass seine Zuhörer sie bereitwilliger annehmen könnten. Es gibt keine Halbwahrheiten, sondern es gibt nur eindeutige Ehrlichkeit. Gerade wie der Vater es mir gesagt hat, so sage ich es auch. Jesus ist ohne Vorbehalt für Gott. Jesus lässt sich belehren und ist gehorsam. Er hört auf Gott. Das ist das Gegenteil zur Selbstherrschaft des modernen Menschen. Und trotzdem ist Jesus derjenige, der bis heute den Eindruck macht, ein wahrhaft freier Mensch zu sein. Der Freiste unter der Sonne, frei von Menschenfurcht oder von ihrem Einfluss. Er ist völlig unabhängig von menschlichen Meinungen, von menschlichen Forderungen. Und wenn es noch so schwer zu verstehen ist, seine Abhängigkeit von Gott und seine Freiheit von Menschen gehen Hand in Hand. Jesus demonstriert uns, dass Gehorsam und Freiheit in Einklang miteinander sein können. Wir empfinden da ja eher einen ganz großen inneren Gegensatz zwischen Gehorsam und Freiheit. Da sind wir natürlich auch geprägt, da haben wir eine Geschichte, die uns gerade in den letzten Tagen ja permanent wieder vor Augen geführt wird. Dass Christus zu dienen vollkommene Freiheit ist, das können wir normalerweise gar nicht fassen. Gott zu vertrauen heißt für uns oft, von religiösen Führern und von ihren Prinzipien dann abhängig zu sein. So wird es ja auch in dieser Welt zum großen Teil gelebt. Aber Jesus schließt sich weder den Massen an, noch bindet er sich an seine eigenen religiösen Erneuerungen. Er horcht auf Gott und er wendet sich immer wieder an die Heilige Schrift, das ist damals das Alte Testament. Er hört von Gott, was er den Menschen sagen soll, anstatt auf Menschen zu hören und auf das, was sie über Gott denken. Und in seiner Abhängigkeit von Gott ist Jesus das Vorbild des wahrhaft freien Menschen, der frei ist, allen alles zu werden und frei, jedem Einzelnen auch so zu begegnen und so zu dienen, wie er es braucht. Paulus seinerseits bindet sich ganz an Jesus und so ist er ganz frei, sich auf die unterschiedlichsten Menschen einzulassen und ihnen zu dienen. Und damit bin ich bei dem dritten Gedanken, Evangelium verkündigen auf Augenhöhe, ins Gespräch kommen. Wie können wir also allen alles werden, ohne den Inhalt des Evangeliums allen anzupassen? Hören auf den einen Gott und in der Bindung an ihn völlig unabhängig werden von Menschen und Meinungen. Das Evangelium, das Wort vom Kreuz, Jesus und die in ihm sichtbar gewordene Liebe Gottes muss ich mir ganz tief einprägen. Dann kann sie sich bewähren im vielseitigen Gespräch mit Menschen, die anders denken und anders leben. Und das ist ja das Problem. Wir haben mit Menschen zu tun, die anders denken und anders leben, als wir das tun. In unseren Gemeinden macht sich das oft da bemerkbar, dass in dem Moment wir eine Sprachschwierigkeit haben, wo wir merken, der andere ist kein Christ. Ich habe ja mal über gut 7 Jahre das internationale Diakoniecafé Why Not in Hamburg leiten dürfen. Eine ganz tolle Arbeit, hauptsächlich mit Migranten und Flüchtlingen. Jeden Tag 120, 140 Menschen aus 30 bis 40 Nationen im Café Why Not in unseren Kursangeboten. Wir haben uns im internationalen Café eins verboten. Die Frage bei den Menschen, die hereinkommen, ist jemand Christ oder nicht? Diese Frage haben wir uns verboten. Jeder, der reinkommt, ist Mensch. Und jeder, der reinkommt, ist anders. Darauf muss ich mich einlassen. Ist ja oft so, ist jemand Christ? Aha, da hat man ja schon mal eine Ebene. Wir suchen ja immer, das ist ja was ganz Menschliches auch, wir suchen ja immer nach was Gemeinsamem. Aber gerade diese Frage hat dann so schnell etwas so Ausschließendes anstatt Einladendes. Beziehungsstiftendes. Im vielseitigen Gespräch mit Menschen, die anders denken und anders leben, bewährt sich die Liebe Gottes, die er durch seinen Geist in unser Leben senkt. Und dann kann diese Liebe, dann kann sie auch korrigierend wirken und auch Menschen verändern. Wenn ich weiß, wohin und zu wem ich gehöre und auf wen ich höre, wenn ich weiß, wo ich meinen festen Halt habe, dann bin ich frei, mich Menschen aller Art zuzuwenden, ohne mich von ihrer Art abhängig zu machen. Weiß ich nicht, wohin und zu wem ich gehöre und auf wen ich eigentlich hören soll, weiß ich nicht, wer mich festhält, dann werde ich ganz schnell zum Wendehals und mache mich leicht abhängig von anderer Meinung, vom anderen Lebensstil und dann kann ich anderen nicht dienen. Keinem kann ich dann dienen. Wenn ich nicht frei bin, wovon bin ich dann bestimmt? Wer nicht frei ist, hat Angst. Zum Beispiel Angst, ausgenutzt zu werden. Gewiss, ich werde mir vielleicht manchmal so vorkommen, aber es nimmt mich nicht mehr gefangen. Lassen wir uns von der Angst leiten, dann ist mein Dienst ja dann oft nur noch moralischer Anspruch und tote Pflichterfüllung. Wer nicht frei ist, hat allzu leicht Angst vor Anfeindung oder vor Widerspruch. Ja, das wird passieren. Das wird passieren, aber ich bin doch frei, dass es mich nicht trifft, sondern vielleicht den, der mir den Halt gibt, Jesus. Wer nicht frei ist, hat Angst, seine Position nicht verteidigen zu können. Ja, das wird passieren. Dass mir manchmal nichts einfällt, dass mir die Argumente ausgehen, dass ich schweigend davongehen muss, aber ich bin nicht abhängig von meinem Erfolg. Kleines Beispiel dazu. Nach einem langen Tag, so abends 22 Uhr, gehe ich an den Kühlschrank. Da war ein mir sehr beliebtes Getränk nicht mehr drin. Dann bin ich raus, habe die Tür angelehnt, das war in Marburg, habe die Tür angelehnt und schräg gegenüber, da gab's da gab's sowas, wo man in so ein Lokal. Und da bin ich dann hin und wollte, das konnte man da in Glas, verschlossenem Glas mitnehmen. Und dann kam hinter mir, sah ich dann schon einen Nachbar, unsere Kinder spielten. Lehrer, Gymnasiallehrer, übrigens auch Religionslehrer, Geschichtslehrer und so, intelligenter Mann. Kam hinter mir her, ging auch da rein. Wir treffen uns am Tresen. Und dann meine ich zu ihm, wolltest du dir auch noch ein Bier holen? Nee, sagte er, eigentlich wollte er sich nur Zigaretten holen. Aber wenn wir schon mal dabei sind, dann können wir gerade eins trinken. Haben wir uns an Tresen gesetzt. Und dann fragt er, du, wenn wir schon mal hier so sitzen, du, da habe ich doch mal eine Frage an dich. Du bist ja Christ. Kannst du mir bitte mal erklären, warum habt ihr Christen als euer zentrales Symbol eures Glaubens eigentlich ein Symbol des Todes? Am Tresen. Wo ist die Tür? Ich wollte doch nur ein Bier trinken. Komm doch am Sonntag in Gottesdienst, da werden wir dir das erklären, oder wie? Wir trennen das ja oft, ne? Hier ist uns alles klar. Und wenn wir da draußen sind, und entschuldigt, es ist mir hochpeinlich, aber ich habe das irgendwann mal studiert und beschäftige mich bis heute immer noch mit dieser Thematik. Aber ihr glaubt mir, ich habe echt dicke Backen gemacht. Ich brauchte richtig Zeit. Wie frei bin ich eigentlich? Und wir haben, glaube ich, bis 1 Uhr nachts da gesessen, bis ich irgendwann meine Frau draußen über die Straße laufen sah und die mich suchte und panische Angst hatte, mir wäre was passiert. Wir müssen Gott nicht verteidigen, unsere Position nicht verteidigen und so weiter. Wir haben Angst davor. Und manchmal gehen uns die Argumente aus. Wer nicht frei hat Angst um die eigene Position. Und dann bleiben wir nur in einer Verteidigungshaltung. Wir halten uns dann immer nur so im eigenen Strafraum auf, in der eigenen Hälfte, anstatt mutig mal rauszugehen, nach vorne zu gehen, auf andere zuzugehen. Ne? So, hier sind wir so im eigenen Strafraum in der Gemeinde. Paulus verteidigt nicht nur seine Position, das heißt, er stellt nicht nur den Unterschied heraus zwischen ihm, der ja die Freiheit hat, und den anderen, die gefangen sind, weil sie Jesus nicht kennen. Dann wird ja nur ein Gegensatz vermittelt, der nicht verstanden wird und der trennt. Ja, wie in früher so. Ihr tanzt, wir nicht. Ja, Ihr tut das, wir tun das nicht. Das hat Paulus überhaupt nicht nötig. Paulus stellt zwischen sich und anderen Gemeinschaft her. Er beweist ihnen, dass er sie versteht und erreicht, dass er ihnen verständlich war. Und er bot ihnen Gemeinschaft, in Gemeinschaft das Wort Jesu dann so dar, dass sie es fassen konnten. Die Kraft und das Mittel, durch das er sie zu Jesus zieht, ist für Paulus einzig die Liebe. Es gibt nichts, was wirksamer ist, die Menschen zu gewinnen, als sie einfach dort aufzusuchen und abzuholen, wo sie sind und ihnen dort nahe zu sein, wenn ich dazu die Freiheit habe. Also wenn ich selber für mich weiß, wo ich denn eigentlich hingehöre und auf wen ich wirklich höre. Jesus und Paulus hatten die Freiheit und verteidigen nicht nur ihre Position als ein Gegensatz zu anderen. Wer nicht frei ist, hat Angst, nicht alles, was möglich wäre, vom Leben mitzubekommen. Was aber will ich denn eigentlich? Was ist denn die wirkliche Absicht, das wesentliche Ziel meines Lebens als Christ? Frei zu sein, anderen nahe zu sein und zu dienen, damit sie eine gute Botschaft hören und zurückfinden zu Gott, damit sie heil werden und Frieden finden, also Menschen für Gott zu gewinnen. Georges Bernanos hat mal gesagt, man bietet den Menschen die Wahrheit nicht an wie eine Versicherungspolice oder einen Blutreinigungstee. Das Leben ist das Leben und die Wahrheit Gottes aber ist das wahre Leben. Wir tun so, als trügen wir es zu den Menschen, aber tatsächlich trägt es uns. Und es trägt uns zu den Menschen hin, weil wir die Freiheit dazu haben. Das ist die Haltung, aus der heraus wir anderen begegnen wollen. Das Evangelium, das aller Kreatur gilt, trägt uns zu den Menschen hin. Es trägt uns dahin. Und es soll durch uns eben zu einer guten Botschaft werden. Menschen dienen können wir wahrhaftig nur, wenn wir dazu frei sind. Dienst kann oft auch anstrengend sein, aber es ist anstrengender Dienst aus einem freien oder befreiten Herzen. Es ist frei in Gott, den es hört. Hören auf den einen Gott und in der Bindung an ihn völlig unabhängig werden von Menschen und Meinungen. Wie können wir heute allen alles werden, ohne den Inhalt des Evangeliums allen anzupassen? Ich möchte noch mal auf ein paar Punkte aufmerksam machen. Können wir mal weitermachen. Sprachlosigkeit überwinden, finde ich einen ganz wichtigen Punkt. Das ist im Grunde das, was ich eben angedeutet habe. Wenn es darum geht, anderen mitzuteilen, woran ich glaube, oder auf Fragen zu antworten, warum ich ihnen diene, so wie ich es tue, ohne viel über den Glauben zu reden. Es ist gut, wenn das Fragen auslöst. Und wenn ich dann gefragt werde und ich will Rechenschaft geben, der Hoffnung, die in mir lebt, wie kann ich das tun? Es so zu vermitteln, dass es zu fassen ist. Ich komme da tatsächlich auch immer wieder, weil wir uns so in frommen Kreisen bewegen, immer wieder mal ins Stocken oder weil das manchmal so getrennte Welten sind. Wir haben nur wenig gelernt, was wir glauben, in eine Sprache zu bringen, die der andere, der nicht glaubt, wirklich auch versteht. Es ist ja manchmal, wir fallen da manchmal richtig so in verschiedene Welten. Es gab mal so ein Büchlein, ich komme ja so aus der Generation Andreas Malesser und der hatte das mal wunderbar in so einem Büchlein, Kanaanäisch für Anfänger hieß das. Ich weiß nicht, kennt ihr noch den Begriff Kanaanäisch? Ja? Wer spricht Kanaanäisch? Hat ja das jemand drauf, Kanaanäisch? Also, Kanaanäisch für Anfänger. Was ist zum Beispiel Dienst? Wir reden ja von Dienst. Ich rede auch schon den ganzen Morgen hier von Dienst. Was ist überhaupt Dienst? Moralische Aufwertung einer unangenehmen oder gar unnötigen Arbeit. Siehe auch, ne? So, siehe auch, vergelt's Gott. Heißt das, glaube ich, dann hier so in etwa in den Breiten. Ne? Oder, das ist auch schön, wir reden immer vom Dürfen. Wir dürfen immer alles als Christen. Dürfen. Ne? Das sagt man in pietistischen Kreisen immer, wenn andere von können oder wollen reden. Wir sagen dann dürfen. Oder Freudigkeit. Sagt man heute nicht mehr, habe ich lange nicht mehr gehört. Früher hat man viel von Freudigkeit gesprochen, das bedeutet Lust auf, Spaß an. Ein gläubiger Christ, Also ein gläubiger Christ hat sie sich schenken zu lassen, die Freudigkeit meine ich. Also fehlt ihm dann aber trotzdem zu einer unangenehmen Aufgabe die Freudigkeit, freut er sich also nicht, dass er den Dienst tun darf? dann muss er sie eben ohne Freudigkeit in Demut verrichten. Oder geführt, anders geführt. Das ist auch immer so schön. Ich habe mir das abgewöhnt, dieses mit Führen. Ich rede gerne von Fügen. Was sich nicht fügt, ist Unfug. Also von Fügen. Sonst sprechen wir von Führen, geführt. Geführt oder anders geführt. Also ein echter Christ, der entscheidet sich nicht einfach, wo er wohnen und arbeiten oder wen er heiraten will. Er wird geführt. Ja, also war die Entscheidung falsch, wird er anschließend anders geführt. Findet er eine günstigere Arbeitsstelle, sagt er seinem Chef, ich sehe mich ab dem 1.1. anders geführt. Findet seinen Chef einen besseren Angestellten als ihn, dann sagt er zu ihm, ich sehe Sie ab 1.1. anders geführt. Oder ringen. Wir Christen ringen ja gerne um etwas. Ja, also ist das A eine griechisch-römische Kampfsportart? Oder ist es sportliche Disziplin, so zum Kräftemessen bei Schulkindern? Der Christ ringt aber nur geistig, und zwar von seiner Bekehrung an unentwegt mit sich selbst. Er ringt zum Beispiel um Erkenntnis, wie er geführt oder anders geführt wird und so weiter. Gut. Sprachlosigkeit überwinden, ja? Das ist nicht die Sprache der Menschen, die anders sind als wir. Eine Sprache sprechen, die unsere Mitmenschen verstehen. Wie können wir heute allen alles werden, ohne den Inhalt des Evangeliums anzupassen? Ich möchte nochmal zusammenfassend einfach sagen, es geht darum, das Evangelium, die gute Botschaft von Jesus wirklich auf Augenhöhe zu verkündigen. Einem Kind. Ja, das ist Augenhöhe, was wir eben hier auch erlebt haben. Ja? Evangelium auf Augenhöhe. Behinderten Kindern und Jugendlichen in Bulgarien auf Augenhöhe begegnen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal von so einem Menschen so angestrahlt worden seid, dass ihr denkt, so viel Liebe, wie mir hier gerade begegnet, kann ich niemals geben. Einem Intellektuellen, Paulus in Athen, oder es gibt, weiß ich nicht, haben wir hier eine SMD-Hochschulgruppe in Heidelberg? Hundertprozentig, oder? SMD, eine gute Möglichkeit, sich zu engagieren. Ich finde es immer gut, wenn Studenten aus einer Gemeinde gesandt werden, in der SMD zu dienen. Oder einem Kranken oder einem Schwachen. Bitte nehmen Sie Platz. Nehmen Sie sich einen Stuhl. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit. Das größte Kapital, was wir heute haben, nicht Geld, Zeit. Das Wertvollste. Oder einem Obdachlosen, den Prostituierten, den Transsexuellen begegnen, ihnen nahe sein, wie lange Jahre eine Magdalene Hildebrand im Rotlichtmilieu von São Paulo. Und auch in unseren Gottesdiensten. Aber ich glaube, da trage ich jetzt tatsächlich Eulen nach Athen, wenn ich hier davon spreche, weil das so wirklich alltagsnah und lebensnah ist, wie hier Gott angebetet und gepriesen wird. Wenn wir uns an Jesus binden, wenn wir uns an ihm orientieren, das Leben, das er uns schenkt, wenn wir das tief in uns tragen, dann können wir allen alles werden, ohne uns selbst zu verlieren und ohne Jesus zu verlieren. Und dann geht es uns selbstverständlich darum, unsere Mitmenschen auf den einen Gott aufmerksam zu machen, der sie liebt und der ihnen in Jesus ganz nahe gekommen ist. Und das will eben auch in unserer Nähe zu anderen Menschen deutlich werden. Wenn wir dann konkret erleben, was diese Botschaft vom heilen Leben, vom Frieden mit Gott, mit unseren Mitmenschen wirklich wirkt, wie diese Botschaft wirklich Menschen verändert, erst dann haben wir selber Anteil an dieser Botschaft. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Nur Mut. In Jesu Namen. Amen.